WR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Heute ist kein so richtig gutes Bergwetter, aber über Berge reden, das kann man ja bei jedem Wetter. Und das tun wir heute auch. Aus dem Allgäu ist Raffaela Haug zu uns gekommen. Sie ist Bergführerin und hat ja ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hallo, liebe Raffaela, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, freut mich, hier sein zu dürfen.
Ja, wie ist es mit dem Bergwetter? Gibt es schlechtes Bergwetter für dich oder sagst du, nein, alles eine Frage dessen, was ich anziehe?
Genau, eben. Ich glaube, es gibt nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter.
Ja, es gibt aber Situationen, wo man dann eher herunten bleibt, das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Und da werden wir drauf zu sprechen kommen. Wir wollen gleich ein bisschen hören, wie der Virus und deine Leidenschaft für die Berge, wie das in dich hineingepflanzt wurde und wann du beschlossen hast, es zum Beruf zu machen, Bergführerin. Das wissen die nicht so affinen Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht, ist natürlich ein Beruf. Und da gibt es eine Ausbildung dazu und es ist ganz schön hart. Und du wirst uns ein bisschen erzählen, was du da erlebt hast, ob es Lieblingsberge gibt, Lieblingsziele, was für Kunden man da mittlerweile hat. Und ich glaube, da geht uns der Gesprächsstoff nicht aus. Habe die Ehre heute mit Raffaela Haug, Bergführerin aus dem Allgäu. Wo im Allgäu bist du denn groß geworden, liebe Raffaela?
Ich komme aus Hindelang. Mhm. Das ist quasi ganz relativ südlich. Genau, und bin da aufgewachsen.
Mit dem schönen Dialekt. Der Ort mit dem schönen Dialekt.
Mal mehr, mal weniger.
Ja, ein bisschen hört man es schon.
Ja, schade. Ich habe es mir zu irgendeinem Zeitpunkt mal so im Kindergarten, Schulalter so ein bisschen abgewöhnt.
Also
weil? Weil mich niemand mehr verstanden hat.
Ach komm.
Mhm, ich war dann irgendwie so in der Sonthofen in der Schule und ja, irgendwie haben mich die Leute halt nicht mehr so verstanden. Und die anderen haben halt, die anderen Kinder haben auch Dialekt geschwätzt. Und dann fand ich es ein bisschen uncool.
Okay.
Und mittlerweile ist es so, dass wenn jemand mit mir Dialekt schwätzt, dann switchy quasi.
Ja, gut so.
Und
ja,
wenn jemand Hochdeutsch schwätzt, dann käme ich manchmal wieder raus quasi. Ja.
Aber du wurdest nicht angehalten. Also du hättest schon reden können. Weil ich bin zu einer Zeit in Schule gegangen, da wurden wir quasi angehalten, eher Hochdeutsch zu reden, weil da war es damals gar nicht so gern gesehen. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, es wird wieder gemacht. Es werden ja auch Lieder gemacht mit den Kindern etc. Aber halt im Umfeld, im Elternhaus wird oft Hochdeutsch gesprochen, gell?
Boah, bei uns daheim ist nur Dialekt geschwätzt worden. Mhm. Und keine Ahnung, wie das in der Grundschule war, ich könnte das nicht mehr.
Könntest du nicht mehr
sagen.
Weiß ich nicht
mehr, ne.
Ja. So, und jetzt gehen wir in die Berg. Wie hast du angefangen? Wer ist mit dir zum Wandern gegangen oder einfach zum Bergwandern?
Meine Eltern sind schon beide sehr bergaffin. Also wir haben zum Beispiel eine Almhütte und ich bin da mehr oder weniger aufgewachsen. Also wenn ich so zurück...
Bei euch im Tal, wo?
Mhm. Mhm. Bei uns so ein bisschen hinten drin im...
Hintersteiner?
Schon in Hindelang.
Hindelang.
Mhm. Oberhalb vom Hirschberg dahinter quasi. Mhm. Und da war mir voll viel oben als Kinder auch immer, mit Opa und Oma auch viel. Und von dem her bin ich immer am Berg aufgewachsen und ich wusste, wie ich mich da bewegen muss. Und wir haben schon immer mal wieder Bergtouren gemacht, aber mir war das jetzt nie beim Klettern.
Mhm.
Und auch, wir waren natürlich mit Ski aufgewachsen und waren im Skitraining und allem, aber nie auf Skitour. Und das hat dann eigentlich meine Tante und mein Onkel, die haben Trappesehütte gehabt in Oberstoff.
Ja, ist bekannt.
Und haben jetzt nach 24 Jahren bzw. 25 Jahren aufgehört. War dieses Jahr die letzte Saison und ich war da als Jugendliche halt immer oben und habe geholfen.
Ja.
Habe mir da mein Taschengeld verdient.
Das macht man aber gern, gell? Oder?
Ich habe das brutal gern gemacht, ja. Aber ich bin halt auch gern mit Lit zusammen und ich fand das immer, für mich war das natürlich Wahnsinn. Ich bin da mit 15, 16 hinter der Bar gestanden und habe da Bier zapft und so und fand das immer super.
Ja.
Und ich habe halt immer, oder ich war dann immer in der Mittagspause beim Laufen. Hm. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Turning Point, also da, wo es sich ein bisschen dreht hat. Und da war ich einfach voll gern unterwegs. Und das ist cool, da oben das Glen, da gibt es halt so Hochrappenkopf und Rappenseekopf und so, das sind überall Werk. Und dann gibt es aber aus Rappenseeköpfle oder der Linkerskopf, die sind eher steil, stotzig und so Grasflanker. Und auch das habe ich dann halt alles entdeckt.
Ja, aber wenn du sagst, ich bin da mittags immer gelaufen, das heißt, du hast einfach, du warst auch wahrscheinlich relativ schnell unterwegs in deiner Mittagspause, dann musst du schon wieder zurück.
Genau, ja. Man muss dann schon immer schneller sein oder werden.
Ach schön, ja. Und das war, also eigentlich hat die Zeit der Pubertät sozusagen, ein bisschen jedenfalls
ja,
noch,
schon ein bisschen,
so Sturm und Drang, wo man sich auch vielleicht entdeckt, wo man vielleicht auch merkt, wer man ist, was man für Vorlieben hat und wann war dir das klar, dass du sagst, das ist jetzt mehr als nur eine Passion?
Das ist, glaube ich, eher so ein Prozess
gewesen.
Also, ich war halt einfach voll gern draußen. Mir hat das halt voll getaugt, mir selber Challenges zu machen quasi oder einfach die Natur zum Spüren. Und dann habe ich meinen Ex-Freund quasi, meinen damaligen Freund kennengelernt und mit dem haben wir dann richtig Gas gegeben. Also da waren wir dann wirklich, der ist halt auch klettert und der hat Skitouren gemacht und irgendwie braucht man halt, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüsselpunkt, wenn man braucht zum Bergsteigen, halt schon jemand, der ein bisschen mitnehmen kann. Also entweder läuft das halt über Alpenvereine, dass ich da halt irgendwie eine Gruppe habe, wo ich mitgehen kann. Und das habe ich aber damals noch gar nicht so gewusst, dass es das überhaupt gibt. Also zum Beispiel Hindelang, die Ortsgruppe, die bieten schon auch immer wieder Touren an, aber das war halt bei uns einfach halt so geläufig. Und ich habe halt dann, damals durch ihn, war man halt voll viel unterwegs und dann bildet sich natürlich auch immer mehr der Freundeskreis.
Letztendlich ist das ja auch dein Beruf, deine Berufung, das machst du ja auch. Du nimmst ja auch Leute mit. Und je mehr die mit dem Bergführer gehen, umso größer wird dann ihr eigenes alpines Wissen.
Ja, das wäre, also das muss ich unbedingt so, aber das ist so ein bisschen mein Ziel. Also ich will meinen Gästen möglichst viel beibringen, dass die halt dann, wenn sie selber unterwegs sind, auch safer unterwegs sind.
Unterhalten wir uns gleich ausführlich dazu. Aber nochmal jetzt auf diesen Turning Point, wie du es gesagt hast, zu kommen. Nach der Schule stellt sich für jeden die Frage, wie geht's weiter? Und wann hast du gesagt, ich möchte wirklich aus meinem Hobby einen Beruf machen? Hast du überhaupt gewusst, dass es den Beruf gibt? Weil ihr wart ja wahrscheinlich alle selber unterwegs. Ihr habt ja keinen Bergführer in dem Sinne gebucht.
Aber ich habe halt im Freundeskreis Bergführer gehabt. Aber es war nie so meine Idee oder ich habe auch nie gedacht, dass ich das kann. Also ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, sondern ich bin einfach gerne an den Berg gegangen. Und ich habe schon sehr früh mit Bergführern Kontakt gehabt. Auch in Hindelang, da gibt es ja schon ein paar Bergführer halt und das ist so ein kleines Dorf, da kennt man sich halt irgendwie auch. Da gibt es Bergschule und ja, also die Berührungspunkte sind schon immer da gewesen, aber es war halt nie so, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt was, was ich machen kann oder was. Ich habe da gar keine Gedanken dran verschwendet.
Wie kam es dann?
Und dann bin ich ich bin nach dem Abi, bin ich mit meinem damaligen Freund ein halbes Jahr nach Kanada und Amerika zum Klettern und zum Skitouren gegangen. Und da haben wir natürlich dann ein halbes Jahr Zeit gehabt und haben da halt voll Gas gegeben und waren voll viel unterwegs. Und im Anschluss habe ich dann über den DAV-Expert-Kader gehört quasi. Also das ist ein Konzept vom Alpenverein, um junge, motivierte Frauen und Männer zu fördern. Und da gibt es einen Auswahlprozess und ich habe mich damals beworben und bin dann auch in den Kader aufgenommen worden.
Was ist das Anliegen dahinter? Eben wirklich diese Förderung von Nachwuchs?
Genau, Also ich bin mittlerweile, das ist ganz spannend eigentlich, weil ich war 2017 bis 2019 im Kader und bin mittlerweile als Trainerin dabei.
Und was macht das Kader? Also was hat man da für einen Vorteil? Also was lernt man da oder um was geht's da?
Nochmal, also in dem Fall mache ich einen Frauenkader und die Mädels sind natürlich dann immer mit Bergführerinnen unterwegs. Und wir wollen einfach Erfahrung weitergeben. Und am Ende ist, glaube ich, beim Bergsteigen ist schon viel auch mit Wissen und mit Erfahrung im Gelände. Und man muss halt viele Stunden draußen verbringen, um besser zu werden. Und denen geben halt ganz viele Tricks und mit quasi. Und genau, und sind aber gleichzeitig auch mit ihnen in allen Spielarten des Alpinismus unterwegs. Also sowohl, wir haben zum Beispiel einen Lehrgang im Eiskletterer, wir gehen mit ihnen Alpinkletterer, wir gehen mit ihnen, machen so einen Big Wall-Lehrgang. Lawine ist natürlich auch ein Thema. Also so die ganzen auch Hochtour in Anführungszeichen, also so anspruchsvollere Hochtouren oder Mixtouren, wo dann so die ganzen Spaltenrettung dazu gehört, wo aber auch so Themen wie Bergrettung und Erste Hilfe Topics sind, wo es gleichzeitig aber auch darum geht, hey, wie so das Ganze sichern und was kann denn überhaupt das Material, auf was ich mich verlasse? Also wir haben ja alles, wir haben ja eine persönliche Schutzausrüstung quasi beim Bergsport dabei, das ist zum Beispiel der Gurt. Und natürlich wird der vom Hersteller geprüft und von einer unabhängigen Prüfstelle wieder geprüft und das ist alles sicher. Aber die Grenzen von solchen Systemen ja irgendwie mal kennenzulernen oder zu merken, okay, jetzt ist halt vielleicht nicht mehr gut oder dieses Produkt sollte jetzt aussortiert werden. Solche Sachen
muss man wissen.
Schauen wir mit ihnen an.
Ja, klar. Also du warst im Kader und das war dann wiederum so eine Weichenstellung, oder?
Ja, ich bin dann 2017 bis 2019 im Kader gewesen und dann waren wir mit dem Chris Semmel damals, haben wir Lawinenlehrgang gehabt und der ist dann irgendwie so hinter, ich habe da den Hang aufgespürt und er ist irgendwie so hinter mir hergelaufen und hat gemeint, hey, warum machst du eigentlich nicht einen Bergführer? Und damals war das so weit weg von mir. Also ja, ich wusste, was Bergführer und Bergführerinnen sind, aber ich habe nie, also das war nie Thema, dass das für mich was Sinn kennt. Und dann war das erste Mal dieser Gedanke da und dann war es halt so ein logischer Prozess irgendwie. Mhm. Aber es war auch gleichzeitig nie so, dass das jetzt mein Ziel gewesen ist.
Es hat sich entwickelt.
Es hat sich entwickelt, ja.
Logisch entwickelt sozusagen. Mhm. Wie war die Reaktion im Elternhaus?
Ja, am Anfang warst du ein bisschen so, ja, jetzt hast du dein BWL-Studium quasi fertig gemacht und jetzt musst du wieder was Neues machen, jetzt arbeit doch da mal, jetzt hast du da gerade studiert. Und dann war ich so, ja, ich mach das jetzt. Und dann waren meine Eltern sofort so, also die sind schon immer, die unterstützen mich immer. Mhm. Also es war, ich glaube...
Vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, oder? Wenn man auch als, ich weiß, darf ich gleich mal fragen, bist du selbstständig oder bist du woanders?
Ich bin selbstständig.
Bist selbstständig. Mhm. Dann ist vielleicht ja nicht verkehrt, wenn man rechnen kann, oder?
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, im Nachhinein war das gerade voll. Nee. Also das war super, dass ich das Studium gemacht habe und es war gut, dass ich die Zeit irgendwie nur gehabt habe. Ja. Und es ist schon, ich glaube, als Bergführerin ist schon auch cool, ein zweites Standbein zu haben.
Auf jeden Fall.
Gern, ich kann jederzeit wieder irgendwas mit BWL machen.
Oder beides verbinden.
Oder je beides verbinden, ja, logisch.
Ja. Raffaela Haug hat uns gerade so ein bisschen erzählt, den Virus Berge hatte sie in sich. Und dann hat ihr einer gesagt, Mensch, warum machst du eigentlich keinen Bergführer? Und hast du gesagt, ja, stimmt, könnte ich tun. Wie läuft denn das ab? Das ist eine ziemlich harte Ausbildung, vermute ich.
Also der Bergführer in Deutschland ist über den VDBS, über den Verband Deutscher Berg- und Skiführer organisiert. Und ist aber gleichzeitig auch an die Uni in München, also an die TUM, angegliedert.
Ja. Also Technische Universität, ja.
Genau, ja. Mhm. Und am Anfang muss man sich einfach mal bewerben. Mhm. Es gibt eine Tourenliste. Das sind, ich glaube, man muss 10 bis 15 Touren pro Disziplin so ein bisschen ausfüllen.
Also das heißt, das muss man gemacht haben.
Das muss man schon gemacht haben.
Muss man vorweisen.
Ja. Genau, also dein Können muss sehr hoch sein, um überhaupt in die Bergführerausbildung aufgenommen zu werden.
Jawohl.
Weil in der Bergführerausbildung lernst du nichts mehr, was dein persönliches Können eigentlich angeht, sondern nur, wie gehe ich da mit Gästen um und wie mache ich es für die Gäste sicher. Mhm.
Sag mal ein oder zwei Touren, die so Klassiker wären, wo man sagen, das musst du haben, sonst brauchst du gar nicht antreten.
Also ich glaube, mittlerweile gibt es vom VDBS schon so Tourenvorschläge. Da gehören so anspruchsvolle 4000er zum Beispiel dazu.
Doch schon, ja.
Ja, also dass man irgendwie sowas wie Weißhorn, Nordgrat zum Beispiel oder Zinal-Rothorn, der Rotgrat, solche Sachen. Also irgendwie, das sind Touren, da klettert man im 4. Grad plus minus auf 4000 Meter. Mhm. Und sowas muss in der Liste unter anderem drinstehen, aber auch irgendwelche Eisfälle. Mhm. Also Eisklettern ist da auch Thema. Und da gibt's eine Skala von W1, 2 eigentlich, das ist noch sehr flach, bis W6, W7. Und so W5 Touren sollten da schon drinstehen. Und dann gibt's da auch alpinen Klettertouren. Mhm. Und die werden dann auch nach Höhe und Länge quasi, also eigentlich nach Länge klassifiziert.
Also diese ganze Liste musst du schon mal vorweisen können, sonst brauchst du die da gar nicht zu bewerben.
Genau.
Und dann, wer schaut dann da drauf oder wer entscheidet es, ob du zugelassen wirst?
Da gibt es ein Ausbildungskomitee. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer sich das beim VDBS anschaut, aber das sind Ausbildner quasi, die sind in der Ausbildung mit drin. Und die machen die Ausbildung und die entscheiden dann, ob du zugelassen wirst oder nicht. Und wenn du zugelassen wirst, dann gibt es erstmal nur einen Eingangstest. Also dann musst du dich beweisen, ob du sowohl im Winter als auch im Sommer, ob du die Fähigkeiten hast. Und erst dann sagen sie, ja, ist gut, du kannst eine Ausbildung anfangen oder halt nicht.
Aha. Das heißt, es zieht sich dieser Vorlauf, dieser Bewerbungsprozess, sage ich mal, der zieht sich schon über eine ganze Weile dann hin.
Mhm,
weil sie dich also zum Beispiel eben in 2 Jahreszeiten anschauen wollen.
Genau, also du meldest dich jetzt um die Jahreszeit an und dann ist im Frühling, Winter ist die eine Eingangstest. Da geht es zum Beispiel auch um Skifahren dann. Also es wird auch abgeprüft. Und dann ist im Sommer der zweite Eingangstest und dann kriegt man Bescheid, ob man genommen wird oder nicht. Mhm. Und wenn man genommen wird, dann fangen die ganzen Lehrgänge an.
Wie lange dauert es insgesamt, das ganze Paket?
2 also wenn man Jahre? Ganz schnell ist, dann hat man 2,5 Jahre.
Oh. Mhm.
Also war zu meiner Zeit so, ich glaube mittlerweile hat sich ein bisschen geändert. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade ein Tick länger ist. Mhm. Aber es ist schon, und es ist anspruchsvoll, es sind viele Tage. Es sind 120 Tage insgesamt.
Die man machen muss, mit Praktikum
und allem.
Und wie groß ist Anteil Theorie, Praxis, so grob? Also was muss man lernen?
20% Theorie, 80% Praxis, hätte ich gesagt.
Das ist ja auch das Wichtige, die Praxis muss man wissen.
Aber ja.
Was kommt zum Beispiel in der Theorie vor? Was lernt man da? Lernt man da auch sowas wie, keine Ahnung, Gletscherkunde, Gesteinskunde, also so richtig, wirklich so in die Tiefe gehendes Fachwissen?
Ja, so ein bisschen Geologie geht schon auch, aber da geht es dann vor allem nochmal so, wir haben einen Lawinenlehrgang und dann geht es in der Theorie nochmal so ein bisschen um die Lawinenthematik und wie ich Schneedecken beurteilen kann und sowas. Erste Hilfe kommt da zum Beispiel nochmal vor, Kartenkunde, solche Sachen, auch Trainingslehre. Dass man das halt so einen groben Überblick hat quasi.
Ja, und kann man da nebenzu noch was anderes machen oder füllt es dann diese 2,5 Jahre wirklich aus?
Also ich habe es nicht in 2,5 Jahren abgeschlossen, ich habe es länger gehabt und ich habe nebenher 50% bzw. 60% gearbeitet, um mir das Ganze finanzieren zu können.
Das heißt, man zahlt es selber?
Ja, das sind glaub, plus minus 20.000. Und gleichzeitig kann man dann natürlich, wenn man, also es gibt wie zwei Stufen, man ist in der Ausbildung dann drin, dann macht man die ersten Lehrgänge und dann gibt es immer Prüfungen und dann gibt es wie eine große Prüfung und dann ist man Aspirant. Und wenn man Aspirant ist, dann darf man mit Gästen unterwegs singen. Und das ist natürlich dann der Zeitpunkt, wo ich auch Geld damit verdienen kann.
Klar.
Und nachdem, wenn ich Aspirant bin, dann muss ich Erfahrung sammeln, dann muss ich lernen, darf ich lernen, bin mit anderen Bergführern unterwegs, die können mir dann noch was zeigen und können mir Tipps geben. Am Ende ist Bergsteigen ja halt auch nicht schwarz und weiß.
Nein.
Sondern es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Situation lösen kann. Und wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und sich mit denen unterhält, dann kann man da natürlich auch wieder was für sich mitnehmen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Hauptlehrsatz, der euch als Bergführer und Führerinnen eingehämmert wird, wird der
jetzt
sein...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja? Umdrehen. Im Zweifelsfall, oder?
Nein, also das ist nicht das, was ich aus der Ausbildung tatsächlich mitgenommen habe.
Ja, gedacht, das ist das, man sagt, lieber bringt ihr eure Leute wieder nach unten, als zu sagen, ich erfülle unbedingt den Wunsch, den der jetzt hat, auf den Gipfeln auf.
Genau, ich glaube, da muss man halt dann einfach stark sein, oder? Wenn, also ich habe das jetzt noch nie gehabt, dass irgendwie ein Gast meine Entscheidung hinterfragt hat. Aber wenn natürlich, wenn genau so eine Situation kommt, oder? Und der Gast sagt, nee, ich habe das Gefühl, ich kann weitergehen und du sagst, nee, es ist fertig. Da muss man sich ein bisschen behaupten und umdrehen.
Ja. Also relativ lange Ausbildung. Wie viel sind da gleichzeitig am Lernen? Also wie groß ist dann so ein Kurs?
Wir waren damals zu 10.
Also klein.
Relativ klein, ja. Aber mittlerweile hat es mehr. Also ich glaube, der aktuelle Kurs ist bei 25 oder so. Und das ist jetzt nur Deutschland. Also ich meine, das Ganze gibt es dann in der Schweiz noch und gibt es in Frankreich und gibt es in Österreich und Italien. Und
genau, in welchen... Also Bergen findet es statt. Immer da, wo man daheim ist? Oder sagt man,
überall.
Ich bin im Allgäu, ich bin in Berchtesgadener Alpen, ich bin in der Ammergauer, keine Ahnung.
Ja. Das kann man ein bisschen für sich selber entscheiden.
Ah.
Also es gibt, ich mache ja auf der einen Seite das Expeditionsteam und auf der anderen Seite habe ich Privatgäste, mit denen ich unterwegs bin und habe mir da so ein bisschen einen Kundenstamm aufbauen können und das ist sehr cool für mich, weil die sind, mit denen schaue ich halt einfach individuell, was sind ihre Ziele und ist das Ziel machbar oder nicht. Und dann kann man das halt flexibel anpassen. Das ist so der eine Weg. Der andere Weg wäre, das Ganze über eine Bergschule zu machen. Und da gibt es natürlich, also da ist man dann trotzdem immer noch selbstständig. Aber
die makeln halt sozusagen.
Die geben dir die Arbeit und du erledigst die dann einfach. Und da gibt es auch wieder verschiedene Bergschulen. Da gibt es welche, die sind eher sehr ortszentral quasi. Und welche, die sind viel in Westalpen. Oder auch welche, die einfach so Expeditionen und sowas anbieten.
Also es gibt nicht die Abschlussprüfung, wenn ich das richtig verstehe?
Doch, die gibt es schon noch. Ja, da waren wir vorher ganz fertig. Aha. Also es gibt dann die Praktikumstage, wo ich lernen darf und dann muss ich noch mehr Prüfungen machen. Und dann mache ich eine Prüfung im Felsklettern, also Fels, eine im Skitouren und eine im Hochtouren gehen. Plus noch eine Theorieprüfung.
Also wirklich praktisch und da sind auch Leute dabei, die das beurteilen, was du da machst.
Okay. Genau, also die Felsprüfung läuft, also als Beispiel, die läuft jetzt so ab, dass man einmal eine Lehrprobe machen muss. Also ich kriege ein Thema von 35, glaube ich, wo ich dann referieren muss, um, damit die sehen, hey, kann ich Sachen beibringen? Also Kurse sind ja auch ein großer Teil vom Bergführer. Dann gibt es eine Zusatzaufgabe, heißt es. Da gibt es irgendein Szenario aus der Bergrettung. Also zum Beispiel, hey, dein Vorsteiger ist gestürzt und das Seil reicht nicht, um ihn zu dir an Stand abzulassen. Und dann musst du halt irgendwie, du brauchst eine Möglichkeit, um deinen Vorsteiger aus der Wand rauszuholen. oder dann mit ihm zusammen abzuseilen. Und dann gibt es auch Tourentage, wo du unterwegs bist und der Prüfer dein Gast ist.
Ah.
Und der beurteilt dann, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, was du machst. Aha.
Also eine wirklich aufwendige Geschichte.
Sehr, ja.
Ja, es heißt also, nach dem, was du so erzählst, wenn man sich wirklich vertrauensvoll in die Hände, sag jetzt mal, einer Bergführerin oder eines Bergführers begibt, dann weiß man, dass der sein Metier versteht. Weil er hat es wirklich mehrfach unter Beweis stellen müssen.
Ja.
Ist ja auch gut zu wissen. Ich habe die Ehre, mit Bergführerin Raffaela Haug aus dem Allgäu heute zu uns gekommen. Jetzt haben wir gerade über die Ausbildung gehört, dass das wirklich hart ist, lange Zeit in Anspruch nimmt, streng geprüft wird und ihr wirklich zeigen müsst, was ihr könnt und was ihr vor allem im Umgang, eben das ist ja der Beruf, mit Gästen könnt. Jetzt lass uns doch das einmal für Menschen ein bisschen genauer definieren, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben beim Thema Berge, Bergführer. Was genau macht denn ein Bergführer, eine Bergführerin?
Die hilft einer Person, ihre Ziele zu verwirklichen und ermöglicht ihr, tolle Erlebnisse am Berg zu haben.
Und sind es Menschen, die das von sich aus nicht könnten? Also wer kommt zu dir?
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen, also ich wohne mittlerweile in der Schweiz, ich wohne nicht mehr in Deutschland und ich glaube, da gibt es ein bisschen ein Gap, ein bisschen eine Kluft quasi, weil ich habe das Gefühl, dass in der Schweiz ist der Bergführerberuf sehr hoch angesehen und in Deutschland ist das nicht ganz so, aber ich glaube, das liegt halt vor allem daran, dass wir halt eigentlich keine Berge haben, sondern dass wir halt im Süden schon und im Norden, das ist halt, das ist das Bergsteigen so weit weg, da hat keiner Bezug dazu und
ja,
daher,
klar.
Genau, deswegen ist halt in der Schweiz auch, dass das Berg, wenn man was nicht kann, dann sucht man sich jemanden, der das besser kann. Das ist eigentlich in jedem anderen Beruf ist das auch so. Also ich meine, ich schneide mir auch nicht selber die Haare, sondern ich gehe zum Friseur, weil der kann das einfach besser. Oder ich gehe zum Zahnarzt, weil der weiß halt, was er da tut. Und ich habe das Gefühl, dass es beim Bergführen manchmal noch nicht so ist, sondern dass manche Leute eher das Gefühl haben, hey, nee, ich kann das ja allein. Ich muss das ja allein können, sonst zählt es ja vielleicht nicht oder ich weiß nicht.
Ja, aber diese ganze Problematik mit allein auf dem Bergrennen, Social Media, Zugspitze und so weiter, werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Also jedenfalls, es sind Menschen, die wollen wohin? Meistens worauf? Und sie sagen, wäre vielleicht besser, ich habe professionelle Unterstützung und Begleitung.
Genau, ja. Und das geht von allen, das geht von leichten Wandertouren, sage ich mal, bis hin zu anspruchsvollen Sachen. Also ich hab einige Gäste und die sind brutal fit und die machen sehr viel allein auch und nehmen sich halt dann für die anspruchsvolleren Sachen einen Bergführer oder eine Bergführerin in dem Fall. Ja.
Es verleiht einem halt dann auch Sicherheit, weil man sagt, der kann unter Umständen, erkennt die Grenze und man sagt, jetzt wird's kritisch.
Genau, ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, man muss sich halt um nichts kümmern. Also Hütten werden gebucht, ich sage, hey, morgen 4 Uhr Abmarsch, das und das und das hast du dabei. Ich steige alles vor, ich gewähre halt hundertprozentige Sicherheit, soweit ich das kann am Berg.
Ja, wo wollen die Leute denn hin? Beispiele?
Also was jeder zum Beispiel kennt, das Matterhorn,
ja.
Das ist so ganz geläufig, aber ja, auch eine Zugspitze, irgendwas, also alles.
Alles?
Alles, es sind keine Grenzen gesetzt.
Aber du hast schon gesagt, wandern auch, also einfach auf einem Level, wo man sagt, das könnte vielleicht wirklich allein. Warum gehen die auf dich zu?
Naja, es ist halt die Frage, ob er es auch wirklich allein könnte.
Ja, das ist die Frage.
Und also weil es allein können ist, ja, weiß ich, was ich tun muss, wenn das Wetter schlecht wird? Oder weiß ich, kann ich das Wetter überhaupt einschätzen? Weiß ich, wann ich denn jetzt starten muss und wann nicht? Und kann ich überhaupt eine Karte lesen? Oder muss ich irgendwelchen Schildern folgen? Und was ist, wenn es keine Schilder mehr hat? Oder, also ich meine, die Zugspitze in Deutschland ist das beste Beispiel eigentlich. Da haben auch ganz viele Leute das Gefühl, das ist ja kein Problem.
Ist ein Riesenproblem.
Und dann halt eben doch, oder? Also es ist halt immer so die, ja.
Ja. Wie kommen die zu dir? Die suchen nach dir im Netz, ich nehme an, du hast ein...
Bei mir ist tatsächlich viel Mund-zu-Mund.
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Also ich hab mir mittlerweile einen ganz guten Kundenstamm aufbauen können und dann läuft viel über Empfehlungen. Oder das halt, ich bin halt so ein bisschen in so einer Bergführer-Clique auch drin. Bei mir im Freundeskreis sind relativ viele Bergführer und Bergführerinnen. Und wenn dein Kalender voll ist, dann gibst du die Gäste halt weiter.
Ah, das ist nett.
Also das wird einfach kollegial miteinander gearbeitet. Quasi, ja.
Wie viel kann man annehmen? Also wie kannst du das überhaupt planen? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt so, Raffaela, Matterhorn. dann schaust du, wo du eine Lücke hast oder schaust du, wann welcher Monat überhaupt natürlich dafür gut geeignet ist oder wie läuft es dann rein organisatorisch ab?
Genau, also ich schaue mal, was das Ziel von dem Gast, der Gästin ist und dann tue ich dementsprechend planen. Also Matterhorn ist jetzt irgendwie im Juli gut und dann machen wir da vier Tage ab, weiß ich nicht genau, können wir ein bisschen akklimatisieren und dann einen Gipfeltag machen. Und dann buche ich die Hütten und alles. Mhm. Und dann ist natürlich aber immer nur, wir sind am Berg unterwegs, dann kann das Wetter natürlich auch schlecht sein. Und wenn das der Fall ist oder wenn die Verhältnisse gut sind, dann biete ich eine alternative Tour an.
Wie groß ist denn die Bereitschaft deiner Kunden, von dem ursprünglichen Ziel abzuweichen?
100%.
100%? Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Aber ich glaube auch, weil ich das ihnen halt so kommuniziere und weil es meinen Kunden nicht unbedingt um dieses eine Gipfelerlebnis geht, sondern weil die halt auch wissen, hey, am Ende macht der Berg die Regeln und nicht wir und wir müssen adaptieren. Und das muss man ganz schnell lernen, weil wenn wir das nicht lernen, dann wird es einfach gefährlich.
Ja, also heißt, die vertrauen dir einfach. Die wenn der Raffaella sagt, das geht heute nicht oder das geht nicht, wir müssen was anders machen oder verschieben, dann wissen die, das stimmt so, das hat Hand und Fuß.
Genau so, ja.
Gibt es Situationen, wo du... Oder gab es schon, oder wahrscheinlich gab es Situationen, wo du gemerkt hast, dass sich ein Kunde, der vielleicht relativ neu bei dir ist oder den du jetzt noch nie betreut hast, der sagt, oh, der hat sich selber ein bisschen überschätzt. Was macht man denn dann, wenn jemand sagt, ja, ich bin total fit, ich gehe ja jeden Tag, jede Woche viermal zum Laufen und so viele Touren mache ich im Jahr. Und dann merkst du, während du mit dem unterwegs bist, das kann eigentlich nicht ganz stimmen. Was macht man denn dann?
Da kommt's, also erstmal kommt es ein bisschen auf die Tour drauf an, weil wenn es jetzt zum Beispiel mit Legi gerade am Eiger ist, das ist so, da geht man auf der einen Seite rauf und auf der anderen Seite runter und umdrehen ist halt nicht so gut. So eine Tour würde ich mit dem Gast gar nicht erst machen.
Weil dann du ihn nicht kennst.
Genau, dann mache ich erst eine Vorbereitungstour.
Verstehe.
Und schau mal, mache ich einen anderen Berg, der halt nicht ganz so lang ist, der nur kurz technisch schwieriger ist, wie auch immer, wo ich jederzeit umdrehen kann, dass ich halt schaue, was kann denn der Gast, was kann die Gästin? Und dann mache ich erst so eine Tour, wo ich mich exponiere quasi. Oder wenn es was Matterhorn jetzt, wenn wir schon beim Beispiel sind, auch wenn ich kein Matterhorn-Fan bin, da kann ich jederzeit umdrehen. Also wenn da der Gast sagt, ja, er will unbedingt aufs Matterhorn und er ist nicht bereit, eine Vorbereitungstour zu machen, dann probiere ich halt und wenn ich merke, hey, es ist nichts, dann drehe ich halt um mit ihm und das kommuniziere ich davor auch.
Aber da bist du auch gnadenlos.
Da bin ich ziemlich gnadenlos, ja.
Und das wird auch akzeptiert. Also wenn du also, sagst, so Feierabend jetzt.
Ich habe das noch nie gehört, dass es nicht akzeptiert worden ist.
Oh, weiß aber, man nie, gell?
Also, genau, aber ich glaube, dass, aber ich kenne von anderen Bergführern, dass das dann schon mal Diskussionen gegeben hat.
Ja. Ja, also wie ist das, wie seid ihr denn eigentlich rechtlich unterwegs? Habt ihr eine Berufsversicherung oder was muss man denn rein rechtlich haben, um im Fall zur Fälle, wenn jetzt einer sagt, so, das hat mir jetzt überhaupt nicht passt, was die da mit mir gemacht hat. Oder ich hätte ja nur gehen können, die hat gesagt, ich soll runter, jetzt bin ich nicht oben gewesen. Also es gibt ja Menschen, das lernt man ja erst kennen, während man unterwegs ist, wo man vielleicht denkt, oh, jetzt wird's blöd oder könnte ein Nachspiel haben. Was hat man da für eine Absicherung persönlich?
Ich habe halt AGBs, also ich habe Geschäftsbedingungen, die ich dem Kunden davor gebe und die er mit der Buchung akzeptiert und da stand das drin.
Dass und deine Entscheidung ist, zu sagen, wir brechen ab oder wir drehen um oder wie auch immer, okay.
Und wie das dann auch alles finanziell geregelt ist. Mhm. Und wenn was passieren sollte am Berg, dann bin ich mit 10 Millionen versichert.
Oh, okay.
Das ist eine Haftpflichtversicherung, die läuft auch über den Bergführerverband, über den Deutschen. Und da sind alle gleich versichert.
Die sind nicht ganz günstig, nehme ich an, wie bei all diesen risikobehafteten Berufen.
Gut, aber
Berufen.
Ich meine, wenn was passieren sollte, natürlich, dann brauche ich halt...
Ja, klar. Aha. Hast du es jemals erlebt, dass irgendjemand nachher ein bisschen ungut auf dich zukommen ist?
Ich tatsächlich noch nicht, nee. Mhm. Aber ich mache das halt auch noch nicht so lang. Mhm. Ich bin jetzt im dritten Jahr.
Ja, aber...
Fertig, also.
Ja. Ist es was man lange machen kann eigentlich im Beruf? Oder sagt man, irgendwann hat man vielleicht selber nicht mehr die Kondition oder die Leistungsfähigkeit, macht der Körper nicht mehr mit?
Ja, ich glaube, das kann man ja dann auch adaptieren. Also das Bergführen hat ja ganz verschiedene Facetten. Und wenn man sagt, hey, man will jetzt irgendwie... Der Körper macht nicht mehr mit, dann könnte man ja auch Kurse machen, theoretisch. Ich habe letzten Winter mal einen Bergführer mit 82 getroffen.
Ja, warum
super.
Auch nicht? Klar, natürlich.
Der hat gesagt, hey, er will nicht daheim hocken. Und das ist super, wenn er dann noch so ein bisschen unterwegs ist und so. Und
Wir berichten ja auch drüber in unseren Bergsteigersendungen hier beim Bayerischen Rundfunk, zum Beispiel Rucksackradio oder in unserer Sendung Wald und Gebirge. Gibt's ja immer, haben wir immer wieder auch Beispiele von Menschen, die keine 25 mehr sind und die wirklich enorme Leistungen bringen in den Bergen nach wie vor. Mhm. Ich glaube, wenn man dabei bleibt, ist es meistens der beste Garant. Gell? Bist du saisonal unterwegs? Also gibt's Jahreszeiten, wo du sagst, das ist einfach meine Hauptzeit, sowohl im Winter die Zeit, als auch im Sommer die Zeit, oder geht das das ganze Jahr durch mittlerweile?
Nee, das geht nicht durch. Man braucht ja auch nur Zeit, um selber wegzufahren.
Ah, ja, ja.
Nee, also ich bin schon im Sommer so Mitte Juni bis Mitte September ist so Hauptsaison im Sommer. Und dann ist im Winter ist so Januar, Februar, März, April. Es ist so ein bisschen abhängig, was ich als Bergführer halt machen will. Ob ich sage, hey, mein Fokus ist irgendwie auf Skitouren gehen. Also wenn ich jetzt als Bergführer am Arlberg zum Beispiel unterwegs bin, dann ist mein Hauptzeitpunkt ganz klar der Winter. Mhm. Und zwar von Anfang Dezember, da macht der Lift auf, bis irgendwie Mitte März. Mhm. Und wenn ich jetzt in Davos zum Beispiel bin, dann ist mein Haupteinsatzort auch der Winter oder meine Hauptzeit. Und ich wohne im Berner Oberland und wir haben schon eher den Fokus auf Skihochtouren.
Ja.
Und auf, oder wir haben vor Ort, haben wir Skihochtouren und haben eher so die Sommersachen und haben jetzt nicht ganz so das Klientel im Hochwinter. Aber da könnte ich dann natürlich auch wieder sagen, hey, ich fahre woanders hin. Mhm. Oder ich gehe mit meinen Gästen woanders hin auf Skitour.
Wann ist da die Saison im Bern? Also
in Berner Oberland, ja. Ja, wir haben halt, sobald es in die Höhe geht, ist man irgendwie so ab Mitte März, Anfang März, je nach Winter und wie die Gletscher gedeckt sind. Ja.
Bist du glücklich mit dem, was du tust? Also sagst, ja, war die richtige Entscheidung für mich.
Voll. Also ich muss keinen Tag arbeiten.
Gell? Kannst du das sagen?
Ja, und obwohl das aber gleichzeitig auch streng ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag denke, boah, es ist easy und es ist voll leicht. Überhaupt nicht. Und das Hobby zum Beruf zu machen, macht es auch nicht unbedingt einfacher. Aber ich bin einfach sehr gern unterwegs und ich bin sehr gern mit meinen Gästen unterwegs. Und mir macht das einfach Freude. Mhm.
Wir wollen uns in der nächsten Stunde auch gerne ein bisschen über das Thema unterhalten, warum nach wie vor doch recht wenig Frauen in deinem Berufsfeld arbeiten. Und, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, die Thematik Social Media. Wir haben es schon angedeutet, da werden Bilder gepostet, die andere sehen. Und dann wollen die das auch. Und dann wollen die dahin. Und dann wollen die auf den Gipfel. Und dann sieht es so aus, als ob das alles so leicht wäre. Aber das ist es nicht. Also da hat sich wahnsinnig viel verändert. Und auch klimatechnisch hat sich viel verändert. Da haben sich Zeiten verschoben. Da taut der Permafrost. Da bröselt das Gestein. Ich glaube, da ist gerade viel in Bewegung im wahrsten Sinn des Wortes am Berg. Müssen wir uns noch unterhalten.
Machen wir.
Bis hierhin, vielen Dank.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Ahne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und unser heutiger Gast ist Bergführerin Raffaela Haug aus dem Allgäu. Und wir wollen uns gleich auch darüber unterhalten, warum es eigentlich nach wie vor noch recht wenig Frauen gibt, die in diesem Beruf unterwegs sind. Raffaela, wir haben uns gerade ein bisschen über die Kosten unterhalten. Also was es tatsächlich kostet, wenn man mit einem Bergführer unterwegs ist. Bleiben wir, weil wir es jetzt einfach schon immer durch die ganze Sendung ziehen, bleiben wir ruhig mal beim Matterhorn. Da gibt's, du gehst also nach Zermatt oder ich in dem Fall, gehe nach Zermatt, du bist schon da vielleicht und sagst, so, ich will jetzt aufs Matterhorn. Dann wird erstmal eine Gipfelprämie fällig, richtig?
Genau, also bei mir läuft das ein bisschen anders ab, wie wenn du so über eine Schule buchst. Mhm. Wenn du jetzt in die Schule gehst, dann sind die Zermattas, die sind die Bergschule dort vor Ort. Und die verlangen ca. 1300 für die Besteigung des Matterhorns.
Einfach mal, damit es überhaupt losgehen kann, genau. Sozusagen.
Mhm. Ja.
Meine Eintrittskarte.
Das ist die Eintrittskarte. Ja. Und dann kommen die Spesen dazu, sowohl für dich als auch für den Bergführer. Und die sind bei der Hörnli-Hütte 150 für die Halbpension, für einen Gast und für einen Bergführer.
Bergführer wird natürlich bezahlt.
Genau.
Klar.
Und dann bist du da halt mal schnell bei 1600-1700 Euro, Franken, was die Tour kostet. Gleichzeitig muss man jetzt schon auch ein bisschen sagen, dass Matterhorn auch ein Extrembeispiel ist, weil die Hütte, also die Hörnli-Hütte ist relativ teuer. Wenn man jetzt an Eiger geht, im Berner Oberland, genauso bekannt, der Mittellegigrad, das ist ein anspruchsvoller Klettergrad, so ein bisschen die Himmelsleiter auf den Eiger, da kostet die, die Mittellegehütte, die kostet vielleicht 80,
ja,
90.
Das war klar, so grob.
Genau. Und
hängt
dann spielt es auch so ein bisschen
wie.
Also umso anspruchsvoller, prinzipiell kann man sagen, umso anspruchsvoller die Tour ist, umso teurer wird es. Weil diese, genau, die also das mehr Risiko und das muss halt irgendwie bezahlt werden.
Ja.
Und dann ist natürlich auch, anspruchsvollere Touren macht man mit einem Gast. Weniger anspruchsvolle Touren kann man mit zwei Gästen machen. Oder Skitouren zum Beispiel mit einer ganzen Gruppe.
Ja, da kommt man natürlich dann auch auf eine andere Summe, auch wenn die weniger zahlen, ist schon klar.
Genau, ja.
Und es muss sich ja rechnen, unterm Strich letztendlich alles.
Irgendwie muss ich
Beruf.
Genau, es ist mein Beruf und wenn man was gut macht, dann darf man dafür Geld verlangen.
Ja.
Das ist einfach so. Und ich meine,
und wenn du nicht gut wärst, würdest du nicht mehr gebucht werden oder dann würde deine Mundpropaganda nicht so gut funktionieren.
Das stimmt. Ja. Und wenn, am Endeffekt verdient jeder ja Geld, wenn jemand als Bergführer arbeitet, dann will er damit auch Geld verdienen und der muss ja auch Geld damit verdienen. Ich muss meinen Beruf Geld verdienen. Und ich bin halt 24 Stunden unterwegs und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied auch. Wenn ich zum Physiotherapeuten gehe, dann zahle ich auch 100 Euro in der Stunde. Aber da bin ich halt nur eine Stunde und dann ist vorbei und am Bergführer bin ich halt 24 Stunden eigentlich.
Mhm.
Und dann ist der Tagessatz schon wieder gar nicht mehr so hoch.
Mhm. Ja, natürlich, wenn man das alles mit einberechnet. Hast du nur sympathische Menschen oder sagst du ab und zu ist jemand dabei, wo man denkt, bin ich froh, wenn ich es geschafft habe im Guten?
Ich habe das Glück, dass ich nur mit sympathischen Menschen zu Berg oder nur mit sympathischen Gästen habe. So. Also ich gehe mit jemandem, wo das irgendwie die Chemie nicht stimmt, mit dem gehe ich nicht.
Kannst du das schon im Vorfeld?
Nee, das natürlich
das
nicht.
Das halt dann doch nicht, gell?
Aber jetzt ist es halt so, dass ich schon so einen guten Kundenstamm habe, dass ich die alle kenne und dass ich wie niemand Neues mehr dazu aufnehmen muss unbedingt. Und gleichzeitig, wenn mich jetzt jemand anfragt und dann merkt man ja schon mal, hey, passt das oder passt das nicht im Vorfeld so ein bisschen? Und sonst mache ich eine Tour mit dem und dann merke ich ja, hey, es ist cool oder es ist nicht cool. Und es ist aber schon auch, wie so oft, dass das dann manchmal auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht.
Also aber ich glaube, die Chemie muss stimmen,
genau,
weil sonst funktioniert das nicht.
Sonst macht es mir halt auch keinen Spaß.
Ja.
Also ich will nicht mit jemandem zu Berg gehen, wo es irgendwie nicht harmoniert.
Ja. Mhm.
Und dem Gast geht es ja genauso.
Mhm.
Also es gibt auch Gäste, die dann bestimmt sagen, ja nee, mit der möchte ich nicht am Berg gehen. Aber das ist auch okay. Ich meine, wir sind verschiedene Menschen, wir sind alle unterschiedlich und
so, und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt ins Spiel, nämlich, trotzdem dieses Männer-Frauen-Klischee. Hast du das Gefühl, dass Frauen lieber mit Frauen gehen? Und wenn ja, warum?
Jein, ich glaube, dass das schwierig ist zu sagen, prinzipiell ist es schon so, dass Frauen eher oder lieber, glaube ich, mit Frauen gehen. Aber auch da gibt es wieder Ausnahmen. Ich finde es immer schwierig, irgendwelche Schubladen zu bedienen, sondern am Ende ist jeder von uns individuell und sucht sich auch seinen individuellen Bergführer oder Bergführerin. Ich glaube, was bei Frauen vielleicht, mir ist zum Beispiel voll wichtig, dass ich kommunizieren kann am Berg, wenn es mir nicht gut geht, aber dass auch gleichzeitig der Gast kommuniziert, wenn es ihm nicht gut geht oder wenn es ihr nicht gut geht. Weil ich glaube halt, also für mich hat halt Bergsteigen nichts Heroisches mehr. Aus diesen Zeiten sind wir irgendwie raus Tod oder Gipfel, das ist hoffentlich ganz lang vorbei schon. Sondern ich will ein schönes Erlebnis und ich will schöne Erlebnisse ermöglichen. Und die funktionieren nur, wenn es allen gut geht. Und am Ende bin der Gast, die Gästin und ich eine Seilschaft. Und die Seilschaft, der muss es gut gehen und dann können wir schöne Erlebnisse haben.
Mhm. Oder hast du umgekehrt das Gefühl, dass vielleicht es vorkommen könnte, dass ein Mann sagt, Bergführerin, ich weiß nicht, lieber doch ein Mann.
Ich hatte das noch nie, aber eine Bekannte von mir hat das schon mal gehabt. Die ist über die Schule quasi gebucht worden und dann stand sie, die ist noch ein bisschen kleiner, die ist vielleicht 1,65 oder so.
Also zierliche Frau, ja.
Und dann stand sie da und dann hat er gesagt, hey, aber ich habe gedacht, du bist Bergführerin? Ich will jetzt da mit einem Mann ins Berg gehen. Aber ich glaube auch da,
dann hat es halt, ja keinen Sinn für beide.
Ja, das hat
natürlich
keinen Sinn.
Hat
und es ist
Sinn
halt auch
beide.
Am Ende ein bisschen historisch bedingt, dass ich halt auch, also selbst ich, obwohl ich Bergführerin bin, ich habe lang so ein typisches männliches Bild in meinem Kopf gehabt, wenn ich über Bergführer geredet habe. Und ich habe so viele Frauen und Freundinnen, die ich kenne, die Bergführerin sind, wieso habe denn bitte ich so ein Klischeebild in meinem Kopf? Mittlerweile ist das vorbei, aber es braucht halt auch einfach ein bisschen Zeit. Und der hat sich halt vielleicht gedacht, ja gut, da kommt jetzt halt der Mann, großgewachsen, bärtig, ich weiß
da
es nicht.
Da kommt Luis Trenker um die Ecke.
Und das war halt dann nicht so. Aber du, da muss er halt nicht. Da bin ich völlig entspannt. Ich muss niemanden zwingen, mit mir irgendwas zu machen.
Ja. Wir haben ja grundsätzlich die Situation, dass du kennst die Zahlen besser als ich, dass vergleichsweise ein geringer Prozentsatz von den Bergführerinnen im Gesamtbild da ist. Bei uns in Deutschland komischerweise noch mehr als zum Beispiel, hast du gesagt, in der Schweiz. Warum? Historisch gewachsen? Ist es was, was sich Frauen dann, ich möchte nicht sagen, nicht zutrauen, aber wo vielleicht doch die Hemmschwelle größer ist? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass es historisch bedingt ist, weil Frauen halt einfach, wir haben so einen hohen Aufholbedarf im Alpinismus noch und im Bergsteigen. Und mittlerweile ist ja schon so, dass man immer mehr Frauenseilschaften am Berg sieht. Aber hey, vor 5, 6 Jahren war das noch ganz anders.
Oder vor 20.
Da war es noch.
Vor 30, ja.
Logisch, das weiß ich natürlich nicht, oder? Ja. Also ich bin dann irgendwie so vor 7 Jahren mehr in Frauenseilschaften unterwegs gewesen und da war das immer was Besonderes. Und mittlerweile ist schon so, dass das alltäglicher wird. Und das ist schon mal ein guter Schritt. Und in Deutschland zum Beispiel ist die Frauenquote immer noch schlecht, ja. Aber die ist schon besser wie in unseren Nachbarländern. Und sie wird auch immer besser. Und das ist so cool zu sehen, dass es immer mehr starke Frauen gibt. Und das freut mich einfach voll. Und ich glaube, dass das in Deutschland, es braucht halt auch, also auf der einen Seite hat das, glaube ich, schon was mit dem Expeditionskader zu tun. Auch wenn das überhaupt nicht die Intention ist. Also weder die Dörte Pietron macht das mit mir im Moment gemeinsam und hat das die letzten 15 Jahre alleine gemacht.
Und da geht es nicht darum, Frauen speziell zu befördern. Es geht darum, alle zu befördern.
Nee, also es gibt schon ein Frauenteam und ein Männerteam. Das schon, aber uns geht es überhaupt nicht um die Bergführerausbildung. Und mir ist es völlig egal, ob die Mädels Bergführer werden oder nicht. Aber ich glaube, dass dadurch, dass man da halt irgendwie ein bisschen uns sieht als Bergführerinnen und ein bisschen mehr Berührungspunkte mit den Bergführerinnen hat, dass das halt eher Thema wird. Und ich glaube, dass, die letzten Kader, das sind schon viele Frauen, daraus sind dann am Ende auch Bergführerinnen geworden, auch wenn das nie die Intention ist, aber es schafft halt irgendwie so ein bisschen eine Basis.
Wie gehen die Männer damit um, dass ihre Domäne erobert wird?
Ich glaube, es kommt immer auf den Typ Mann ein bisschen drauf an. Ich habe voll viele gute Männerfreundschaften und ich bin sehr gerne mit Männern unterwegs. Und trotzdem gibt es natürlich manchmal auch Situationen, wo ich mir so denke, hey, dein Ernst jetzt?
Ja.
Also wirklich, muss das jetzt sein? Und das ist natürlich immer schwierig, weil es gibt ganz, ganz viele positive Momente. Und wenn dann ein negativer kommt, dann
der überlagert es
genau,
so ein bisschen,
gell? Und das ist voll schade. Und trotzdem haben wir, glaube ich, alle noch ein bisschen Lernbedarf oder manche.
Wir unterhalten uns gleich über das Thema Veränderungen im Bergsport. Auch ausgelöst durch das, was wir klimatisch gerade erleben. Und da sind ja sehr schwere Unfälle passiert, Bergstürze passieren. Also ich glaube, wir haben alle mitbekommen, dass die Berge wirklich in Bewegung sind. Und das macht natürlich was mit deiner Profession oder mit jedem, der einfach gerne in den Bergen unterwegs ist. Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Frauen am Berg. Eine der ersten Bergsteigerinnen, wenn man so will, war übrigens die Königin Marie. Die Königin Marie, die war in den Allgäuer Bergen, in den Ammergauern halt vor allem rund um Füssen-Hohenschwangau, da war sie gern unterwegs. Und die hat ihre Jäger damals, gab es in dem Sinn noch keinen Bergführer, die hat meistens Jäger dabei gehabt, die hat sich Hosen schneidern lassen aus Lodenstoff. Weil damals gab es natürlich nur lange Röcke für Frauen und die fand es unheimlich blöd. Damit kann man doch nicht im Berg unterwegs sein. Und die hat sich Hosen schneidern lassen. Und das muss eine sehr interessante Frau gewesen sein, weil so ein bisschen damals schon, aber die wurde natürlich, ich meine, die konnte sich alles rausnehmen, sie war ja die Königin, aber die wurde wahrscheinlich ganz schön bestaunt zur damaligen Zeit, weil die da mit allen Normen gebrochen hat. Gut, Thema Klimawandel. Also, wir erleben Bergstürze, der Permafrost taut auf, das Gestein bröselt im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon was ein bisschen beängstigend auch ist, oder? Wie geht's dir damit?
Voll, ja. Also es ist schon, es macht halt alles schwieriger. Und es macht es ein bisschen tricky, weil ich finde, dass manche Touren werden einfach, also die Tour an sich wird oft einfacher.
Weil?
Weil die halt manchmal komplett Fels ist und kein Schnee und kein Eis mehr hat. Und man halt bis oben mit Kletterschuhen klettern kann. Mhm. Und gleichzeitig wird aber alles drumherum unberechenbarer. Also irgendwie so eine tricky Situation, weil man halt nie weiß, wann es jetzt wieder kollabiert irgendwie.
Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, es sind ja zum Beispiel jetzt Haken in der Wand. Halten die? Auch die Klettersteiger, wo man sagt, wie lange geht das noch? Oder bricht da mal was raus?
Ja, das ist glaube ich, eher, also tatsächlich habe ich jetzt im Kopf eher das Größere. Also da geht es mir nicht mehr um einen Haken, ob der hält oder nicht, sondern um den ganzen Berg, ob der hält oder nicht. Mhm. Oder um großes Felsstück, ob ich mit dem jetzt rausfalle oder nicht.
Aber hast du in den Jahren, in denen du unterwegs bist, das ist ja auch schon doch eine lange Zeit, wo du sagst, ja, ich habe genau ein Bild. Ich weiß, da war es früher so und so und jetzt sieht es so und so aus.
Ja, ich glaube, bei mir ist es noch nicht ganz so krass tatsächlich. Mhm. Aber wenn man jetzt mit älteren Bergführern und Bergführerinnen redet, die sagen schon, oh ja, mein früher so die klassische 4000er-Saison, die Hochtouren, die anspruchsvolleren, die waren halt irgendwann im August.
Ja.
Und jetzt ist im August einfach vorbei.
Weil?
Weil es zu sehr ausgeabert ist, weil Gletscher nicht mehr gedeckt sind, Spalten sind offen, überall bröselt, es ist blank, also es ist blankes Eis, es ist nicht mehr Schnee oder Föhn.
Also es verschieben sich Zeiten. Mhm. Thematisiert ihr das untereinander oder gibt es da...
Ah, voll.
Ja, schon.
Ja. Ja. Und es wird voll viel philosophiert und am Ende weiß es von uns natürlich auch keiner so wirklich. Und dann hat jeder eine bisschen andere Herangehensweise. Und ich glaube, man muss am Ende einfach auch viel flexibler singen.
Ja, also auf jeden Fall muss man dem Ganzen Beachtung schenken.
Ja.
Also jetzt gerade als Tourenführer, der Leute sicher rauf und sicher wieder runterbringen will. Man muss wissen, warum man jetzt die Tour nicht im August macht, sondern eben vielleicht im Juli. Oder man hört vielleicht auch Erfahrungsberichte von anderen. Also ich stelle mir das herausfordernd vor.
Da kommt es, glaube ich, dann wieder auf das zurück, dass man... dass Bergsport meiner Meinung nach auch ein bisschen durch Connections lebt. Also umso besser man vernetzt ist, umso einfacher wird es. Weil wenn ich jetzt 20 Bergführer im Freundeskreis habe und Bergführerinnen und die kann ich alle nach einer Meinung fragen, beziehungsweise kann fragen, hey, wo bist denn du gestern gewesen und wo warst du denn vorgestern?
Und so.
Genau. Und dann kann ich mir ein super Bild verschaffen. Hingegen, wenn ich halt nur einen Bergführer kennen oder gar keinen Bergführer kennen, dann ist es natürlich viel schwieriger, Leute zu haben, wo ich aktuelle Informationen herkriege.
Mhm. Ist dieses Bewusstsein schon bei der Kundschaft angekommen, dass sich da unter Umständen gerade was verändert?
Also bei meinen Kunden hundertprozentig.
Ja.
Ja. Und auch, dass man flexibler sein muss. Also weißt du, es kann ja auch sein, dass der August dann doch wieder super ist und dass der Juli halt nicht gut ist. Das ist irgendwie nicht mehr so beständig.
Aber das gilt doch auch wirklich fürs absolute Höhenbergsteigen. Ich meine, wir schauen mal zurück im Himalaya-Gebiet, wo der Schneesturm war, wo sie die Leute rausholen mussten, nur um mal was Prominentes auch zu nennen, was, glaube ich, auch sehr groß berichtet wurde, wo viele mitgekriegt haben, auch von unseren Hörerinnen und Hörern, dass es zu einer Zeit, wo es sonst immer stabil war und gesagt hat, guter Monat, super, da auf einmal irre geschneit hat.
Ja, ich glaube, gell, ich weiß dann immer nicht so genau, oder ich kenn mich da zu wenig aus am Ende, ob das jetzt wirklich, es gab trotzdem halt immer Monate, wo schneereicher sind und welche, die schneearmer sind. Und dass es komplett einen Trend gibt, da braucht man nicht drüber diskutieren, aber ob jetzt genau dieser Schneesturm, ob der jetzt vielleicht vor 20 Jahren schon mal so stattgefunden hat.
Das wissen wir vielleicht gar nicht so genau, ja.
Das weiß ich persönlich jetzt nicht so genau. Das war, also kann gut sein, kann nicht sein, weiß ich nicht.
Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, also da ändert sich gerade viel. Was sich natürlich extrem verändert hat, sind die Massen von Menschen, die auf einmal alle in die Berge wollen.
Ja, und aus Niveau. Also ich glaube, dass viele Leute das Gefühl haben, ja, sie können das dann schon. Sie sehen das irgendwo oder der und der hat das auch gemacht und das ist ja kein Problem. Und sie haben da ein YouTube-Video oder so angeschaut und das machen sie jetzt einfach. Und das gab es, glaube ich, früher nicht so. Also früher, vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so, da wussten die Leute, glaube ich, besser, was sie können, was sie nicht können.
Ich glaube auch so dieser gesunde Menschenverstand, den man ja immer so im Munde führt, dass da ist auch irgendwas passiert. Also dass Leute, also ich denke mir, was passiert in einem Menschen? Du hast Wetterprognosen, die sind ja heutzutage ziemlich gut. Klar, es kann immer was sein. dass sich schnell was ändert. Auf einmal baut sich ein lokaler Föhn auf oder was, aber ziemlich gute Prognosen. Und die Wetterdienststelle in Innsbruck, also wirklich die Fachleute sagen, kein Wochenende. Verschiebt die Tour, das wird, da oben wird es kalt, da wird es schneien, was weiß ich, kein Wochenende. Und was haben wir? Wir haben definitiv Rettungsaktionen am Wochenende, weil trotz widrigster Umstände, Leute machen ihre Tour. Und da denke ich immer, was ist denn da im Kopf los? Was passiert denn da?
Weiß ich
Warum
nicht.
Denkt man denn nimmer? Kann man denn nimmer denken, nimmer hören? Das finde ich immer so irritierend.
Ja, ich weiß nicht, ob die sich halt überhaupt informieren dann oder ob sie sich das halt vielleicht auch nicht vorstellen können. Ich meine, jetzt sitzen wir hier im Studio, es ist schön warm, ich bin irgendwie in München, wenn es jetzt ein bisschen regnet, ja, whatever.
Ja.
Aber am Berg schaut es halt dann schon gleich wieder ganz anders aus.
Ja, mag ein Grund sein. Jedenfalls haben wir diese Bergwacht-Einsätze, Zugspitze. Zugspitz-Bergwacht sagt, sie hat noch nie so viele Leute holen müssen wie in diesem Sommer, weil die einfach erschöpft waren, sie konnten nicht mehr weiter, sie haben sich zu viel zugetraut. Mhm. All diese klassischen Dinge. Und sollte man Menschen mehr zur Kasse bitten, wenn sie sich fahrlässig verhalten? Weil sie bringen ja auch immer andere in Gefahr.
Ja,
das ist so eine Diskussion, die man gerade führt.
Ich weiß nicht, ob ich mich in der Lage oder sehe, deine Meinung zu äußern tatsächlich. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht in der Bergwacht drin, ich kenne die ganzen Zahlen nicht, ich kenne die Einblicke nicht. Wo ich definitiv bei dir bin, ist, hey, wir bringen Leute in Gefahr und das sollten wir vermeiden.
Mhm.
Und die gehen, die Bergwachtler zum Beispiel, da kommt der Alarm, die gehen weg von zu Hause, die gehen weg vom Küchentisch, die machen das oft freiwillig, unbezahlt. Also ich meine, das ist...
Ich finde, man hört in dem Zusammenhang sehr viele Geschichten, wo man doch schon stark ins Grübeln kommt. Also ich zumindest, das gebe ich ganz offen zu, wo ich mir denke, okay, also wenn jemand so unterwegs ist und das herausfordert, okay.
Ich kann das auch nicht verstehen, aber ich sehe mich jetzt auch nicht in der Lage, dass ich mich da irgendwie äußern kann.
Ja. Man kann sich informieren wie nie zuvor und trotzdem habe ich das Gefühl, es findet entweder nicht so richtig statt oder die Informationen werden nicht richtig wahrgenommen. Also wenn man im Internet eine Tour sucht, eine Tourenbeschreibung, da sieht man noch die Fotos, dann steht dann vielleicht, ach, das ist Schwierigkeitsgrad 3, was das ist, das weißt du wesentlich besser als ich. Das ist schon mal nicht so ganz ohne, oder? Zum Beispiel Grad 3 heißt, glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, es kann sein, dass du ein Stück im unwegsamen Gelände eventuell auf Fels auch unterwegs bist. Da gibt es also Einstufungen.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, aber gibt's so, es gibt's. Und
ja, es gibt
also, das muss man dann halt wissen. Also ich sag mal, die alpine Kompetenz zu beurteilen, was ist denn dieser Schwierigkeitsgrad oder was bedeutet denn der für mich? Ist da vielleicht schon ein kleiner Klettersteig drin? Ist da Fels drin? Ich glaube, da hat es auch abgenommen mit der alpinen Kompetenz.
Ja, ich meine, da muss man sich halt langsam rantasten. Also ich kenne mich bei der Hochtourenskala irgendwie aus und beim Klettern und so, aber ich weiß jetzt beim Wandern, es gibt weiße, blau-weiß, blau-rot, oder? Das kennen wir auch alle noch. Ich weiß jetzt nicht, welche Skala du da jetzt gerade vor Augen hast und wie das klassifiziert wird. Aber da wäre es ja schön, wenn wir uns so langsam rantasten und sagen, hey, wir machen jetzt erstmal so wie bei allem, oder? Ich gehe auch nicht gleich auf Mount Everest, sondern ich gehe halt vielleicht mal am Hausberg zum Wandern und schaue mal, wie das ist und mache das Ganze an einem guten Tag. Wir reden da immer so ein bisschen von Gelände, Verhältnisse, Mensch. Und das sollte alles grün sein.
Ja.
Und genau, dann kann ich ja mal an Hausberg gehen, bei guten Verhältnissen, sprich nicht nass, kein Schnee, bei gutem Wetter, keine Gewittergefahr. Und der Mensch weiß ich vielleicht noch nicht so genau, wie ich da drauf sein werde, aber ich bin jetzt körperlich sportlich und fit, dann probiere ich das halt mal. Dann eine Tour zu machen, wo ich halt jederzeit umdrehen kann, also mich langsam ranzutasten. Und dann kann ich ja schauen, ja, puh, diesen Hausberg oder diesen Berg da, weiß ich nicht, den habe ich jetzt irgendwie in 3 Stunden geschafft. Ich habe gedacht, ich brauche eigentlich 5. Ich bin ja gar nicht so unfit. Okay, das war jetzt ein Wanderweg auf einer Wiese. Vielleicht mache ich das nächste Mal was, wo ein bisschen steiniger ist. Oder wo vielleicht mal ein kurzes Stück exponiert ist. Und schau mal, wie es, also tascht mich halt langsam dran ran. Das habe ich genau gleich gemacht. Ich bin auch nicht gleich irgendwo auf hohe Berge hochkrank.
Hoch. Ja. Ja. Und was man, glaube ich, auch schon immer wieder dazu sagen muss, eine alpine Gefahr beginnt in dem Moment, wo ich dieses Gelände betrete. Punkt. Da reicht nämlich ein falscher Schritt und ein nicht so gutes Schuhwerk. Also das haben wir ja auch leider jedes Wochenende und ganz oft, dass Leute einfach auch auf weniger schwierigem Gelände einfach ausrutschen oder einen falschen Tritt machen und dann stürzen. Und da weiß ich auch immer nicht, ob dieses Bewusstsein, ich begebe mich in alpines Gelände, ich bin im Berg unterwegs, es kann mir einfach was passieren, wenn ich nicht achtsam bin. Weiß ich auch nicht, ob da immer die richtige Denke sozusagen da ist.
Ja, kann ich dir nicht beantworten. Ja. Ja. Aber ich meine, am Ende kann ich, also umdappen kann ich jetzt auch in der Stadt.
Ja, klar. Du also fällst halt nicht unbedingt, du fällst halt auf Straße, du fällst halt nicht runter.
Ja, genau. Ja.
Das ist der Unterschied. Ja. Und da, glaube ich, machen sich das viele gar nicht so sehr bewusst. Also es ist interessant zu sehen, was sich da tut. Und eine Frage wäre noch an dich, wo du vielleicht auch nicht sagst, kann ich beantworten oder will ich gar nicht beantworten. Aber es ist ein Thema, wenn wir uns die Situation, diese Massen eben anschauen. Zugspitze, die Fotos haben wir, glaube ich, fast alle gesehen, die waren überall abgedruckt, auch ob im Internet oder Social Media, in den Printmedien. Diese Gänseschlange oben am Gipfel und dann so Sachen wie der Pragser Wildsee in Südtirol, der Schrecksee, also einfach diese absoluten Hotspots, wie man halt jetzt neudeutsch dazu sagt, wo man die Natur eigentlich schon fast ein bisschen schützen muss vor dem Ansturm. Natur immer frei betretbar. Was glaubst du, wird das noch aufrecht zu erhalten sein? Oder werden wir irgendwann dahin kommen, dass man sich da Timeslots buchen muss? Wenn man sagt, ich will dahin, aber ich muss mich in ein Gefüge begeben und sagen, dann an dem Tag, wenn es gut geht.
Boah, ich hoffe nicht.
Wo wird der Weg sein, ja?
Ich hoffe nicht. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich schon auch, mein Gott, am Schrecksee zum Beispiel, man, das ist halt 24 Stunden quasi Betrieb. Und das geht halt nicht.
Nein, das geht nicht.
Und das ist halt, also da versuchen sie es ja schon auch so ein bisschen regulieren, Geißalpsee, dass man irgendwie ab in der Früh im Simne bis abends im Simne und dann ist wieder Ruhe.
Man muss auch den Tieren ihr Recht zugestehen und man muss der Flora und Fauna in den Bergen, das denen muss man alles, die haben auch Rechte.
Aber gern am Ende glaube ich, dass wir einfach zu viele Menschen sind, weil es hat ja jeder ein Anrecht darauf, da in die Berge zu gehen. Und ich kann es keinem verübeln, wenn er das da oben schön findet und das sehen will. Und am Ende tue ich das natürlich auch ein Stück weit populärer machen, weil ich
befördern, weil du Leuten was beibringst.
Genau, und ich gehe mit Leuten zu Berge und gebe meine Leidenschaft weiter.
Ja, das tust du. Aber ich bin mir sicher, du gibst ihnen auch Regeln mit, oder? Du sagst, da jetzt nicht oder nein, da können wir nicht hin oder da ist Schutzzone, da ist Birkhuhn oder dies und jenes tun wir nicht oder so und so verhalten wir uns.
Natürlich, das, eben, natürlich. Eben. Mhm. Aber ja, ich glaube, also zu sagen, also es gab ja dann, während Corona gab es bei uns ja schon die Diskussion, ja, wir sind im Allgäu, wir dürfen da auf die Berge und die anderen dürfen nicht, weil die fahren ja da extra hin und das ist ja völlig...
Aber ich finde, man muss schon drüber nachdenken, man muss reden.
Ja, aber dann habe ich genauso wenig Recht wie irgendjemand anders. Mhm. Also nur weil ich das Privileg habe, dass ich da geboren bin, kann ich ja, also das ist ja absurd.
Hinschauen, beobachten, schauen, was man für Schlüsse zieht. Also ich glaube, darum kommen, über die Diskussion an sich kommen wir nicht richtig drum rum.
Ich fände es halt schön, wenn wir mehr Achtsamkeit hätten und mehr mit der Natur und halt auch uns da gut informieren und hinterfragen, ob das jetzt sinnvoll ist und ob ich mit meinen High Heels da jetzt hochkomme oder nicht.
Liebe Raffaela, hast du noch Zeit für dich, in die Berge zu gehen? Nur für dich, also ohne Gast oder Gästin oder um Geld zu verdienen, sondern wirklich für dich.
Auf jeden Fall. Und das ist mir auch voll wichtig. Also ich hab das Privileg, dass ich nicht 100% vom Bergführen leben darf, muss, wie auch immer, sondern ich habe noch Sponsoren, die mich unterstützen und dadurch bleibt mir genug Zeit, meine eigenen Projekte zu verwirklichen.
Und was machst du dann, wenn du es verraten magst?
Dann gehe ich selber klettern oder gehe auf Expedition.
Wohin?
Nach Nepal, nach Indien, nach Alaska.
Also es darf auch weiter weg sein.
Es darf auch weiter weg sein, ja.
Gibt es denn so ein Sehnsuchtsziel oder Sehnsuchtsort oder eine Wunschreise, wo du sagst, das oder das will ich noch erleben oder den Gipfel will ich noch kennenlernen?
Also ich würde sehr gern mal noch nach Pakistan. Ich finde, für mich ist so eine Expedition auch immer die Menschen vor Ort kennenzulernen und die Kultur. Und das reizt mich einfach. Das fände ich spannend. Und dann gibt es gleichzeitig gibt es natürlich in den Alpen auch noch voll viele Ziele, die ich gern machen würde. Und Berge, die ich gern klettern würde.
Gibt es Lieblingsberge, so Hausberge, sage ich mal, wo man sagt, da bin ich jedes Jahr, wenn es möglich ist, einmal oben, oder gibt es sowas?
Ja, ich glaube, ich habe mich da jetzt ganz gut in der Schweiz integriert.
Ja.
und habe so ein Eiger ein bisschen aus meinem Hausberg gemacht.
Aha.
Und jetzt gerade der Mittellege, da hatten wir es vorher schon mal davon, das ist eine wahnsinnig schöne Tour. Und da gucke ich schon, dass ich es immer so drehen kann, dass ich da einmal im Jahr bin. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt.
Und wenn du in deiner Allgäuer Heimat bist, in den Bergen rund um Hindelang, gibt es da einen Liebling?
Dann bin ich relativ viel am Spießer. Mhm. Ich bin auch am Gleitschirmfliegen und da gibt es einen Startplatz oben. Und das ist sehr schön, ja.
Mhm. Wo siehst du dich in 5, 6 Jahren? Wo geht's hin? Also welche Reise wirst du machen? Am Berg, mit deinen Gästen? Was hast du für Wünsche, Ziele, Vorstellungen? Darfst du bleiben, wie es ist? Ist es wunderbar? Oder sagst du, ach, da möchte ich noch und das möchte ich noch?
Also ich habe ganz bestimmt noch Ziele und Wünsche, die ich gerne erreichen würde. Und gleichzeitig ist es so, wie es im Moment ist, ist sehr schön. Mhm. Und wenn, ich glaube, ja, das ist jetzt wieder so der Grundsatz, aber solange wir gesund sind, ist das schon mal sehr, sehr viel wert. Und einfach tolle Erlebnisse mit meinen Gästen teilen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch schöne Erlebnisse für mich haben quasi. Erinnerungen sammeln.
Ja.
Miterleben.
Mhm. Ich wünsche, dass es so weitergeht. Dass du genau das verwirklichen kannst, dass du sagst, ja, ich bin gern mal allein unterwegs und kann es total genießen, aber ich finde es auch schön, mit anderen Menschen unterwegs zu sein und denen diese Leidenschaft mitzugeben und mein Wissen mit ihnen zu teilen und mein Können. Schön, dass du da warst. Wir haben uns gefreut. Ich habe dich am Anfang gefragt, was ist die Faszination am Berg? Ich möchte dich nochmal fragen, was ist die Faszination für dich im Gebirge?
Für mich ist es so, schon so ein bisschen, ich spüre da ein Stück weit Freiheit, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und gleichzeitig muss ich aber auch die Konsequenzen 100% tragen und bin für mich einfach verantwortlich. Ich kann entscheiden, wo ich hingehen will und wann ich hingehe und halt einfach diese Natur zu erleben, diese Sonnenaufgänge. Es gibt nichts Schöneres, wie wenn man in der Nacht aufsteht und sich eigentlich denkt, oh shit, es geht schon wieder der Wecker, durch die Nacht durchläuft mit einem Sternenhimmel, irgendwann der Sonnenaufgang, am Gipfel oben steht und dann aber auch wieder im Tal ist und so ein bisschen wir haben alle so ein leichtes, einfaches Leben am Ende. Uns geht's so gut. Und ich lerne das durch den Berg einfach mehr zu schätzen, um da mal wieder so dieses Beispiel Wasser schmelzen. Wenn ich halt Wasser einfach erst aus Schnee schmelzen muss, um ausreichend zu trinken zu haben, ich meine, unten im Tal mache ich einfach einen Wasserhahn auf. Was ist denn das für ein Riesenprivileg, dass wir einen Wasserhahn aufmachen können und Wasser, Trinkwasser rauskommt? Und sowas wird mir durchs Bergsteigen einfach bewusster.
Also Natur lehrt Demut.
Ja.
Demut und
ja,
Dankbarkeit.
Ja, das ist sehr schön zusammengefasst.
Ich wünsche dir und all deinen Gästinnen und Gästen, dass ihr immer wunderbare Erlebnisse habt und dass ihr alle immer heil wieder runterkommt. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Dankeschön.